Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute, als Gast einen sehr erfolgreichen Unternehmer aus dem Hotelgewerbe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute Max C. Luscher, ehemaliger CEO für Zentral- und Nordeuropa der B&B Hotels. Herzlich willkommen, lieber Max.
Danke, lieber Thorsten. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie im Intro schon gehört, sprechen wir mit unseren Gästen hier in der Leadership Lounge über Karriere, Beruf und Führung. Lieber Max, wir kennen uns nun auch schon über 10 Jahre, eine lange Zeit. Und ich habe in dieser Zeit deine Karriere sehr, sehr interessiert verfolgt. Vom Unternehmensberater bei einer der großen Big Four Gesellschaften in Deutschland über sehr, sehr erfolgreiche Jahre der Expansion bei B&B Hotels bis zu deiner neuen Idee Coffee Brownies and Downies. Aber dazu lass uns später ein bisschen mehr erzählen. Bevor wir über deine Karriere sprechen, lass uns mal eine Zeitreise in die Jugend vornehmen. In Stuttgart bist du geboren und aufgewachsen. Was wolltest du als Kind, als Jugendlicher werden?
Also ich kann auch Schwäbisch, wenn jemand möchte. In einem Podcast kommt lokaler Dialekt immer nicht gut an. Was wollte ich früher werden? Ich glaube, dass ich die gleichen Wünsche hatte wie viele andere. Man wäre gerne irgendwie sportlich erfolgreich, bekannt, berühmt. Ich habe leidenschaftlich gerne Handball gespielt, aber ohne jegliches Talent. Dadurch kann man leider nicht erfolgreich werden. Ich glaube, ich habe von Anfang an gewusst, ich muss irgendwas machen mit Menschen zusammen. Ich bin nicht so der Einzelkämpfer. Ich brauche immer ein Team um mich rum. Ich brauche Leute um mich rum. Leute, mit denen ich zusammen was gestalten möchte. Und interessanterweise habe ich das dann mal so in den letzten Jahren auch für mich mal so ein bisschen sortiert. Ich möchte gerne was machen, was mir Spaß macht, mit dem ich erfolgreich sein kann und immer mit Menschen zusammen.
Mhm. War für dich damals schon klar, dass du dann in die Betriebswirtschaft gehst und studierst oder gab es auch andere Ideen oder Interessen?
Nein, ich glaube, das betriebswirtschaftliche Talent, wenn ich denn hier eins habe, habe ich schon lange gehabt, habe ich schon immer gehabt. War immer sehr akkurat mit einem Taschengeld, wo stecke ich mein Geld rein. Ich erinnere mich mal, ich war immer sehr aktiv beim evangelischen Jugendwerk. Wir hatten da immer so eine Aktion im Herbst, wo wir Orangen verkauft haben in diesem Ort. Jede Orange damals eine Mark für einen guten Zweck, Brot für die Welt, Geld gesammelt quasi. Und ich hatte da immer mir schon die besten Verkaufsstrategien überlegt. Viele standen einfach nur an einer nicht belebten Straßenecke und haben gefragt, bis sie angesprochen werden. Bei mir war das meistens andersrum, dass ich die Leute angequatscht habe, bis wir schließlich dann durch die Straßen einfach durch sind, an den Häusern geklingelt haben und überall gefragt haben, ob denn nicht Orangen gekauft werden wollten. Und ich glaube, damals habe ich wahrscheinlich einen großen Beitrag zum Erfolg dieser Orangenaktion beitragen können.
Okay, also schon so ein bisschen das Unternehmergehen früh für dich entdeckt.
Machen. Ich habe gerne immer gemacht. Ich warte nicht gerne, bis jemand auf mich zukommt. Mhm. Was oftmals auch eine Schwäche sein kann, ein Nachteil sein kann, dass man ein bisschen zu ungeduldig ist.
Und dann ging es erstmal ein bisschen klassisch los, ne? Also nach dem Studium kenne ich in vielen Karrieren so der erste Schritt in die Beratung rein. Dort was lernen, um später ins operative Geschäft zu gehen. War das auch dein konkreter Plan der Karriere?
Nein, also ich habe das schlechteste Abitur aller Zuhörer mit weitem Abstand. Folglicherweise war Studium direkt nach dem Abitur keine Option. Bin dann ins Hotelfach mit einer Ausbildung mehr oder weniger, ja nicht reingestolpert, aber ich habe da schon Interesse dran gefunden, obwohl ich da keinerlei Vorprägungen habe in der Familie oder so. Habe mich dann da gequetscht irgendwie. War damals noch mit Musterung Bundeswehr. Das war bei mir kompliziert vom Prozess her. Früher haben einen die Unternehmen dann nicht genommen, solange die Musterung noch offen waren. Das sind Themen, die man heute leider nicht oder die man ja leider nicht mehr kennt. Also mittlerweile finde ich Wehrdienst wieder was Gutes und ich würde es auch tatsächlich selber jetzt machen. auch wenn ich damals dann verweigert habe oder eigentlich untauglich war, glücklicherweise. Bin dann ins Hotelfach rein und habe dann ja so ein bisschen meine operative Karriere so lang geführt, bis ich wusste, dass ich meine 14 Wartesemester abgebaut habe und bin dann an die Uni nach München, Fachhochschule damals und habe Betriebswirtschaft mit einer Fokussierung auf Hospitality Management.
Okay. Was war der Reiz für dich an dieser Branche, Hospitality, Hotelgewerbe?
Ach, ich glaube, dass man einfach nicht viel können muss, bis auf mit Menschen und machen. Ich meine, schaut man sich mal ein Hotel an, schaut man sich ein Restaurant an. Ich habe immer sehr, sehr gerne in Restaurants gearbeitet. Ich war Restaurantleiter viele Jahre lang. Man muss Leute abholen können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie angekommen sind im Restaurant. Natürlich muss auch das Essen schmecken, ist ja gar keine Frage, aber ich glaube, der Thermomix heutzutage zeigt, dass man mit vielen wenigen schlauen Handbewegungen und einer guten Küchenmaschine wirklich auch gutes Essen auf den Tisch zaubern kann. Und ganz viel ist dann einfach, ja, mit Leuten sprechen, denen einen schönen Abend bereiten, dann auch wieder schnell sein, ja, der Kellner ist der bessere Kellner, der 8 Tische kellnern kann und nicht nur 3 Tische kellnern kann, da ist auch das Trinkgeld dann dementsprechend höher. Man wird schneller befördert, weil man dann als Oberkellner oder Restaurantleiter ja nebenher noch 5 Tische kellnern kann und Restaurantleiter sein kann. Man konnte kreativ sein. Ich war mal Mitglied in der Deutschen Barkeeper Union während meiner Ausbildungszeit. Da lachen die Leute heute herzlich drüber, wenn sie es hören. Ich habe mal an einer, ich glaube, so an der Europameisterschaft teilgenommen. Ich habe teilgenommen.
Also, kein Treppchenplatz errungen.
Nein, also wenn hinten auch noch Treppenstufen sind, stand ich mit dabei, ja.
Ja, prima. Nach dem Studium dann zur KPMG, dort in den Real Estate-Bereich eingestiegen. War das dann auch der Plan? Mein Hotel ist immer verbunden mit einer Immobilie. Oder war das mehr Zufall?
Nein, das war wirklich kein Zufall. Dann, ich habe mir dann gegen Abschluss meiner operativen Karriere Zweig über die Karibik in Cayman-Inseln noch gearbeitet, dann eben nach München beworben und habe dann von Anfang an gewusst, dass ich eigentlich über dieses Studium aus der operativen Hotellerie auch raus möchte, auch aus dem operativen Hotelmanagement. Beratung ist, glaube ich, was mir auch gelegen ist, habe ich gerne gemacht. Und dann eben das Thema Immobilie als Investitionsgut. Ich wollte was machen, was irgendwo auch noch eine weitere Branche für einen erschließt, ja, neben natürlich Beratung, die Immobilienbranche. Habe mich dann bewusst für die KPMG entschieden damals. Das war die einzige Big Four, die noch keinen Hotel, Gastronomie, Hotel, Immobilien, Hotel, Betriebsberatungszweig hatte. Habe da aber den Deal von Anfang an gemacht, dass ich nicht nur Hotellerie-Themen, sondern auch normale Immobilienthemen kennenlernen kann. Eine Insolvenz von der Wohnungsbaugesellschaft in Halle betreut. Nee, es war nicht Halle, es war Gera, Entschuldigung, Grüße nach Gera. Wir haben Eisenbahnhöfe bewertet, aber eben gleichzeitig auch Hotelthemen aufgebaut, wie Verkauf von Fernresortketten. Wir haben den Nürburgring verkauft damals. Wir haben Hotelimmobilienportfolien bewertet, Managementverträge, Franchiseverträge verhandelt, Due Diligence gemacht. Also viele, viele Themen, auch sehr, sehr breit dadurch. Ich konnte mich super vernetzen in der KPMG, hatte so ein bisschen den Deal mit meinem damaligen Chef, dass er mich so ein bisschen machen lässt. Das hat er auch. Vielen Dank dafür nochmal, lieber Gunther, wenn du zuhörst. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja, irgendwann war dann auch nach 8 Jahren, 8 Jahre ist so ein bisschen ein Meilenstein oder so ein üblicher Abschnitt scheinbar bei mir im Leben, stand es an, Partner dort zu werden. Ich war in den Prozessen, in den Endzügen dieser Prozesse, aber war ich am Schluss gemerkt, dass ich eigentlich nie das Ziel hatte, Partner in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu werden. Das ist man dann ja am Schluss. Auch wenn man immer diese Silos aufbrechen soll zwischen Audit und Consulting und Tax und Legal, was ich ja mit meiner Querschnittsfunktion dort war, ist es am Schluss trotzdem ein Wirtschaftsprüfer, für den man arbeitet. Ja. Und dann kam ein Anruf von einem meiner damaligen Kunden und nach 8 Jahren ging ein nächstes Kapitel auf.
Okay. Vielleicht noch mal kurz in die Anfänge der KPMG einzusteigen. Hattest du in der Zeit damals einen Mentor gehabt? Du hast eben deinen ehemaligen Chef erwähnt. War das so ein Mentor für dich oder gab es andere Personen?
Also ich habe über das Thema Mentorenship auch sehr intensiv nachgedacht in den letzten Jahren, aber eigentlich schon in den letzten 10, 15 Jahren meiner Karriere. Ich hatte einige Mentoren. Ich habe mir teilweise Mentoren auch selber ausgesucht, gegen ihren Willen so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. würde sagen, dass ich bei der KPMG-Zeit, ich hatte einen sehr guten Chef, gar keine Frage, aber wirklich einen Mentor so im eigenen Sinne, der auch so ein bisschen vielleicht von außerhalb des Guided hatte ich glaube ich nicht. Mhm. Nein, das war eher so ein bisschen eigenes Ärmel hochkrempeln. In meiner BNB-Zeit hatte ich das definitiv, wusste ich auch sehr zu schätzen und habe jetzt auch nach wie vor viele Menschen, die ich um Rat fragen kann. Aber ich glaube, das Thema Mentorenschaft ist wichtig. Vieles kann man auch organisieren, institutionalisieren, aber manche Dinge müssen dann auch so ein bisschen von alleine kommen.
Du hast gerade erwähnt, dann bist du 2016 zu B&B Hotels gewechselt. Zunächst erst nochmal in den Bereich Development und Asset Management dort. Was war dein persönlicher Plan dann der Karriere innerhalb der Hotelgesellschaft?
Also das war so ein bisschen die Absprache damals mit meinem ehemaligen Chef Mark Thompson, Engländer. Hi Mark, hope you're doing well. Mit dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe, der wirklich ein wichtiger Mentor für mich war, denn über viele Jahre hinweg war so folgende Situation. BNB war immer Private Equity owned, war gerade der Verkauf von The Carlyle Group an PAI Partners. Mein Vorgänger Mark Thompson bei BNB Hotels war so ein bisschen Keyman Number One in the company. Durchaus, ich sag mal, sehr lebenserfahren auch. Folglicherweise wollte er dann aufgrund mehrerer Themen auch aussteigen. Das war so ein bisschen eine Überraschung für alle, auch für die neuen Investoren. Und ich hatte dann mit dem Markt so ein bisschen den Deal gemacht. Für die initiale Rolle wäre ich nicht rausgewechselt, mit dem Ziel, aber die Geschäftsführung übernehmen zu können. Ja, mit der Chance, ich brauche da kein Versprechen für, habe ich das dann sehr, sehr gerne gemacht. Und tatsächlich war für mich BNB Hotels damals eigentlich der einzige Player-Markt, für den ich das gemacht hätte. Das klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend, aber ich habe da wirklich dieses Potenzial, diesen ungeschliffenen Diamanten gesehen, in einem Marktsegment, was völlig unterentwickelt war, eine tolle Mannschaft, ein Produkt, wo man aber auch noch viel machen kann. Mhm. Und hatte dann eben meine Absprache mit ihm, bin dann durch die üblichen Mühlen des Einstellungsprozesses, hier Egon Zehnder einmal hoch und runter. Ich war damals, war ich 36 Jahre alt, war Unternehmensberater, konnte nichts richtig, aber vieles in der Theorie scheinbar. Und da gehört natürlich auch eine Überzeugung dazu, dass ein Private Equity Player dann das Management dich dann einstellen, die gerade eine Milliarde ausgegeben haben, davon die Hälfte in deinem Gebiet. Und dann wird irgendein Jüngelchen eingestellt, der eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung hat in diesem Umfeld. Scheinbar sind die Ergebnisse der Egon Zehnder Mühle so gewesen. Hab sowieso keine andere Wahl, den mitzunehmen. Gibt keinen anderen oder ich weiß nicht, was das Ergebnis war. Jedenfalls habe ich die Chance da bekommen und hatte da wirklich eine geniale Zeit, die beste Zeit meines Lebens. Hat mir riesen Spaß gemacht. Wir hatten eine mega Mannschaft zusammen, die nach wie vor ja da ist. Wir haben Unglaubliches da gemeinsam gestalten können, auch immer wieder neu erfinden, immer wieder weiterentwickeln, sich immer wieder in Frage stellen. Das ganze Thema Talent Management, People Management, hat die Ehre, mit vielen genialen Leuten zu arbeiten, die mit mir, durch mich, trotz mir gewachsen sind. Dort. Das war echt fantastisch zu sehen. Muss aber auch sagen, dass wieder nach 8 Jahren so ein Kapitel vielleicht zu Ende geht. Ich habe das auch für mich persönlich gemerkt, dass ich einfach wieder was anderes machen möchte. Das soll nicht respektlos klingen, aber die Hoteleröffnung Nummer 127 ist dann kein Highlight mehr. Auch eine neue Ländereröffnung ist kein Highlight mehr. Und ich wollte schon immer dieses, oder schon lange habe ich dieses Thema Coffee Brownies and Downies im Hintergrund entwickelt für mich. Hatte die Möglichkeit dann auch bei der KPMG-Zeit noch Immobilienökonomie zu studieren, berufsbegleitend. Mhm. War witzigerweise in der Zeit, wo meine Tochter gerade zur Welt kam und ich noch auf einem Secondment in Katar war. Das war eine spannende Konstellation mit samstagsnachts nach Katar fliegen, die Woche über arbeiten, donnerstags nachts wieder zurück. In den Rheingau an der App studieren 2 Tage und auf dem Weg zum Flughafen die neugeborene Tochter sehen.
Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Mit, ich meine, der Tag besten, hat nur 24 Stunden.
Mit der besten Frau der Welt, die es gibt. Ich liebe sie sehr.
Oh ja, wunderbar. Aber gibt es für dich Routinen, Methoden, dass du solche Zeiten auch für dich gut organisieren kannst?
Ach, ich bin da gar nicht so dogmatisch. Der Wahlhesse, der ich ja bin, würde sagen, einfach abputze weitermachen. Ich glaube, zurück zu diesen drei Nordlichtern, die ich ja vorher schon beschrieben habe. Ich mache gerne was mit Menschen zusammen. Also man braucht ein Netzwerk auch, ja, Leute, die einen stützen, denen auch vielleicht mal die ein oder andere Verspätung in so einem Kontext eben erdulden. Auf der anderen Seite irgendwas, wo man auch erfolgreich sein kann, weil wenn man in dieser Phase nicht erfolgreich ist, also ich sage jetzt mal ganz konkret, schlechte Note im Studium, Projekte beim Kunden verloren, dann funktioniert sowas nicht. Aber wenn man trotzdem eben Projekte beim Kunden gewinnt und gute Noten schreibt, dann hat man eine Positivspirale. Ja, und am Schluss eben, es muss einem Spaß machen. Also es muss einen motivieren, sowas machen zu dürfen. Es darf keine Qual für ihn einen sein. Das ist die, ja, intrinsische Motivation, die es gibt oder nicht gibt, das weiß ich nicht. Aber es ist ja mein Leben, es ist meine Wahl, ich entscheide, was ich damit machen will. Und wenn ich was anderes machen will, mache ich was anderes. Insofern, nein, es war eine brutal spannende Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt, ich will es nicht missen. Aber wie gesagt, habe dann bei BNB auch nochmal ein Studium nebenher machen können. Also mittlerweile drei Studienabschlüsse gemacht an der Harvard Business School. Das war für mich so eine Erfüllung eines Traumes. Einer meiner besten Freunde, Grüße lieber Michael. War damals so ein bisschen der Schlauste von uns allen im Freundeskreis, ist damals nach dem Abitur an die Uni gegangen, hat sofort ein Stipendium für Harvard University bekommen und war dann im ersten oder zweiten Semester gleich da drüben. Da haben wir ihn mal besucht. Ich aus meiner Hotelfachausbildung Gläser polieren, Besteck polieren, Betten machen, Spülküche in der Küche, bin da rübergekommen, habe gesehen, also dieser Campus von Harvard, das ist ein magischer Ort, ja. Man läuft da rum und man merkt, viele Dinge sind hier anders. Da sind wirklich auch andere Leute unterwegs, also brutal faszinierende Leute. Und ich habe mir damals tatsächlich, das war jetzt so vor 25 Jahren, habe ich mir gesagt, ne, so im Sinne von I'll be back, ich komme wieder. Ich habe offen gelassen, ob als Tourist oder nicht, aber habe es tatsächlich geschafft, als Student wiederzukommen, habe dann einen unglaublich faszinierenden Kurs belegen können. Owner's Precedence Management Programm heißt es, wo so kleine Besonderheiten auch passiert sind, auf die ich ja später vielleicht mal eingehen kann, die einem einfach zeigen, dass sich auch irgendwo Fleiß dann lohnt. Hab da tolle Leute kennengelernt, eben ein ähnliches Geschäftsmodell in Holland, die auch einen Kaffeebetrieb mit schwerbehinderten Menschen aufgebaut haben. Das hat mich fasziniert. Ich habe einen familiären Hintergrund, wollte einfach auch mein eigenes Ding jetzt machen, was anderes machen. Ist eben jetzt Coffee Brownies and Downies eins von ein paar Themen, die ich mache.
Vielleicht noch mal ganz kurz auf die Karriere bei B&B Hotels einzugehen. Ich habe das ja auch sehr eng verfolgt, als du gestartet bist, 2016. Wie viele Hotels hatte die Gruppe in deinem Verantwortungsbereich?
Man liest sich ja selber ab und zu mal nochmal die Leviten und kriegt so eine Zusammenfassung seiner Karriere oder seines Abschnitts. Ich glaube, in der Zeit haben wir mit meinem Team zusammen rund 160 Hotels eröffnet, den Umsatz, glaube ich, um 300% gesteigert, Mitarbeiterzufriedenheit der höchste Wert in der ganzen Branche, in der ganzen Gruppe, Kundenzufriedenheit, glaube ich, um 3 Punkte gesteigert. Da waren schon ein paar Highlights dabei.
Ja, cool. Ja, ich kenne dich ja schon als recht ehrgeizigen Manager auch. Und ich weiß von dir, ihr hattet mal so das Ziel ausgerufen, 400 Hotels in Zentraleuropa. Wo steht B&B heute? Ist das noch ein realistisches Ziel? Ich meine, es gab ja auch schwierige Zeiten mit Corona und die letzten Jahre auch mit Preissteigerungen ist ja gerade für die Branche echt schwierig gewesen.
Ja, definitiv. Also ich habe sehr früh erkannt, dass eigentlich Corona für BNB Hotels strategisch ein Vorteil war. Warum? Weil es den Budgetsektor am wenigsten getroffen hat, im Gegensatz zu allen. Also wir hatten auch während Corona dann nochmal so einen Quantensprung machen können intern. Es war natürlich eine harte Zeit, viele Entbehrlichkeiten. Möchte aber auch diese Zeit nicht nutzen, nicht missen, haben auch da sehr, sehr viel gelernt. Es hat uns auch insbesondere geholfen, weil es Wettbewerber einfach allen viel schwerer ging und die jetzt nach Corona schwächer dastanden. Ja, das Ziel war in Zentral- und Nordeuropa, und vielleicht ist nach wie vor, ich verfolge es gar nicht mehr so eng, die Anzahl der Hotels. Ich glaube, wir waren da auf dem besten Wege. Als ich raus bin, waren es in meiner Region, glaube ich, 260, 270 Hotels. Und wenn man dann übliche Wachstumsfaktoren von um die 20, 25, 30 Hotels pro Jahr in der Region dazu nimmt, ist man dann automatisch bis 20, 30 dort. Insofern, das war alles okay, war aber natürlich auch ehrgeizig, aber Vielleicht das ist eins dieser Dinge, die ich in Harvard gelernt habe. Es ist ein Riesenunterschied, playing to win im Gegensatz zu playing not to lose. Ja, gilt vielleicht auch für die Eintracht in manchen Spielen. Ich bin leidenschaftliches Mitglied, du glaubst
ja,
auch.
Ja, da teilen wir die gleiche Leidenschaft.
Und das ist wirklich auch mentalen Unterschied, ja. Weil es können Fehler passieren. Man gewinnt nicht immer. Ja, es gibt immer Spiele, wo man dann auch mal unentschieden spielt oder doch verliert. Aber im Mindset ist es was ganz anderes und du siehst es dann auch in der Nachschau bei den Fans. Wenn du spielst, um zu gewinnen, ist eine Niederlage ein erforderlicher Teil auf dem Weg zum Erfolg. Wenn du spielst, nicht zu verlieren, ist es das nicht.
Ja, oftmals gehen die Spiele ja dann auch extra deshalb verloren, wenn man versucht einfach nur.
Haben wir schon erlebt.
Ja, genau. Wenn wir nochmal so auf diese kritischen Zeiten zurückgehen, gibt es Eigenschaften oder Fähigkeiten an dir, die dir selbst dabei geholfen haben, gut oder besser damit umzugehen, wie vielleicht manch anderem?
Also ich bin ein sehr positiv gestimmter Mensch. Also ich war selbst während Corona nie ängstlich oder habe gezweifelt. Mir ist schon mal nachgesagt worden, dass ich das Talent habe, Leute einfach dann mitziehen zu können. Also vielleicht auch durch mein Erscheinungsbild. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen auch das Narrativ für sich selber behält bei den Dingen, die so passieren. Das ist definitiv ein Thema, das mir geholfen haben. Natürlich waren dann auch Sorgen dabei, ja. Also das hätte auch völlig schief gehen können. Aber ich habe mir immer gesagt, solange ich eine Familie habe, der es gut geht, ich kann immer kellnern gehen, ich kann, hey, dann kommen solche Dinge eben wieder. Es muss ja Spaß machen, ja. Es muss nur in Anführungszeichen Spaß machen. Und ich glaube, mit dieser Lebenseinstellung kommt man morgens ganz gut aus dem Bett.
Ja, und dann stellt sich auch der Erfolg mit ein.
Ja, auch manchmal nicht. Und das gehört dann auch dazu. Und das muss man dann auch dementsprechend vielleicht mal werten oder mal feiern. Ich glaube, ja, aus Niederlagen kann man lernen. Ist eine kostenfreie Selbstberatung, Persönlichkeitsberatung oder Unternehmensberatung. Natürlich verliere ich überhaupt nicht gern, wie vielleicht manche andere nicht. Aber es ist am Schluss dann eben auch eine Frage vom Mindset.
Wie definierst du für dich selbst Erfolg?
Wir hatten das mal in einem Workshop mit meinem ehemaligen Management-Team. Da hat der Coach ein Bild aufgemalt von einer Seerose, also ein bisschen ne, so 2D-Blick auf den See, Seerose, Seefläche und dann die Wurzeln nach unten und hatte gesagt, ja, diese Seerose, das ist der Erfolg. Und da war so ein bisschen die Frage, so ähnlich wie deine, was sind denn die Wurzeln des Erfolgs? Ging damals um das Unternehmen, für das ich tätig war. Und da kamen viele, viele Antworten. Meine Antwort war die folgende. Für mich ist die Wurzel von Erfolg Erfolg. Und zwar Erfolg im Kleinen. Ja, wenn man manche Bereiche sich anschaut, nimmt man den Bereich Buchhaltung, spielt gar keine Rolle. Erfolg ist dort, wenn man die Arbeit, die man im Kleinen zu tun hat, besser hinbekommt, schneller hinbekommt, mit dem Augenmerk auch auf andere Abteilungen hinbekommt, dass man antizipiert, was für einen Mehrwert man selber generieren kann, kann ich mit meiner Rolle als Buchhalter erfolgreich sein. Und dann stehen einem die nächsten Wege offen. Also für mich ist die Wurzel von Erfolg im Kleinen, wenn man es auf Fußball übersetzt, ist es, wenn ich schneller rennen kann, wenn ich länger rennen kann, wenn ich einen Zweikampf gewinne, ist das der Anfang vom Erfolg. Und das baut sich dann aufeinander auf.
Was gab es für dich in deiner Karriere als entscheidende Momente? Was hat dich besonders geprägt?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken. Ich glaube, dass ich immer sehr gerne so passiere, was um mich herum passiert. Und am meisten motiviert und am meisten geprägt hat mich eigentlich immer, wenn ich was Neues sehen konnte, und wenn ich auch Erfolg von anderen Leuten sehen konnte. Das meine ich gar nicht als Neid an der Stelle, aber ich finde es faszinierend, Leute zu beobachten, die irgendwas für sich entdeckt haben, das sie erfolgreich macht und das dann irgendwo für sich so ein bisschen abzumünzen. Also ich bin ein großer Freund davon, lieber gut kopiert als schlecht selber neu erfunden. Das meine ich jetzt gar nicht plagiativ an der Stelle. Aber das ist ja, ich sag mal, das, was ein Kind macht, ein Baby er macht, ein Säugling macht, es beobachtet bei anderen und lernt so laufen und sprechen und hin und her. Ich glaube, das ist was extremst Menschliches. Ich glaube, dass ich immer sehr interessiert war und sehr fokussiert war, erfolgreiche Menschen zu beobachten und da Dinge zu lernen. Es gab wahrscheinlich nicht den einen Tag, ja, es gab nicht diesen einen Moment, da gibt es ganz schöne Bücher, ja, the One Thing und so weiter.
Ja.
Das, glaube ich, war es eher nicht, aber es waren halt so kleine Dinge wie, ne, dieses Kumpel von mir, Harvard, ich, Tellerwäscher, verdammt nochmal, da will ich auch hin.
Okay, ja. Welche Eigenschaften sind aus deiner Sicht heute entscheidend für erfolgreiche Karrieren?
Ich habe da gleich noch ein ganz interessantes Insight, das ich mitgeben kann. Ich glaube, ganz viele Dinge sind einfach Basics. Dieses Ding, einfach ein bisschen früher da sein, früher aufstehen, ein bisschen länger arbeiten, ein bisschen hart arbeiten. Es gibt ein Buch von Amy Duckworth, das heißt Grit, ja, so ein bisschen der Fleiß, der Schmackes auf Deutsch. Die hat es mal untersucht und hat es so ein bisschen runtergebrochen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig hin. Die hat definiert, Erfolg ist können mal machen. Und hat dann weiter untersucht, machen ist ja klar, Ärmel hoch, machen. Ja, was ist denn eigentlich können? Und hat das dann weiter aufbrechen können. Können ist machen mal Talent. Dann ist ja die Formel von Erfolg machen, machen und Talent. Was ist wichtiger? Ja, natürlich musst du irgendwo ein bisschen Talent für irgendwas haben, aber am Schluss ist die überwiegende Mehrzahl einfach machen. Ja, es ist wie viele Fußballspieler, um das Beispiel zu geben. Jürgen Klopp war sehr untalentiert. Ja, ich erinnere mich noch, ich bin auch Fan von Stuttgarter Kickers und Mitglied, wo er mit Mainz damals immer kam und die rechte Außenbahn war es, glaube ich, als Verteidiger mitbeackert hat. Der war wirklich untalentiert. Das hat man auch gesehen. Aber der hat gebissen und jeder Spieler gegen ihn hatte keinen Bock, gegen ihn zu spielen. Und seine Karriere ging dann früh zu Ende. Aber der hätte es auch viel weiter geschafft. Es gibt ja auch ganz viele andere Spieler in Top-Mannschaften, die ne, so ein bisschen als Wasserträger bekannt waren. Hey, die können auch was. Also machen ist ganz viel. Deswegen zurück zu deiner Frage. Ich glaube, am Schluss dieser Fokus auf Machen, nicht Fokus auf ja, die ganz neuen Generation, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welchen Themen wir gerade sind. Es sind viele ganz, ganz einfache Tugenden. Was ganz interessant ist, wenn man aber auch so ein bisschen so die ganze Karriere mal beobachtet, auch so junge Jahre. Ich habe mal mit einem sehr weisen Menschen gesprochen, der auch so Karriereberatungsthemen und so weiter viel bearbeitet hat. Woran erkennt man bei potenziellen Kandidaten in Unternehmen, ob die erfolgreich werden in dem neuen Job? Ne, gibt's ja dann ne, viele Theorien, Onboarding muss gut sein, die Cultural Values müssen passen und so weiter und so weiter. Er hat gesagt, es gibt eigentlich zwei Erfolgsgaranten. Erfolgsgarant Nummer eins ist, wenn diese Menschen in ihrer Jugend, Schulzeit entweder Leistungssport oder Leistungsinstrument, ne, Musik gemacht haben, also ich sage jetzt mal mehr wie Blockflöte, Klimper, Klimper, einfach das sehr engagiert, strukturiert mit einem Leistungsgedanken gemacht haben oder wenn sie oder wenn sie in ihrer Jugendschulzeit für mindestens circa ein Jahr, also ein halbes Jahr, da scheiden sich die Geister, im Ausland waren mit der Schule. Warum? Da haben sie einfach gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen, haben viele Dinge erlernt, ein neues Umfeld, wobei, Klammer auf, die Wahrheit ist da, sie haben eigentlich leider, was heißt leider, sie haben gelernt, wie man in schlechten Zeiten mit sich selber klarkommt und eine Lösung für sich findet. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept hinter diesem Auslandsjahr, wird immer von den Eltern verkauft als, hey, wirst in Australien eine geile Zeit haben, wird super und ne, surfen am Strand und cool. Die tatsächliche Wahrheit ist, du wirst da einsam auch mal sein, du wirst mal Angst haben, du wirst nicht mehr weiter wissen, du musst Freunde finden und die kennen dich noch gar nicht. Und wenn du über dieses drüber kommst, und jeder kennt ja dieses Gefühl so in der Brust, wenn so ein bisschen klemmt, dann kriegt man alles hin, weil man auf sich selber vertrauen kann. Das sind so ein bisschen die Faktoren.
Ja, das habe ich erlebt jetzt bei meinem Großen, der war ja ein Jahr in Australien. Und da kam schon ein anderer Typ zurück, ja. Als ich ihn weggeschickt habe.
Auch mit einer anderen Frisur, habe ich gesehen.
Auch mit einer anderen Frisur, absolut. Ja, vor allem auch dieser kulturelle Aspekt war wichtig. Ja, dort eben Menschen aus ganz anderen Kulturen zusammen zu leben, zu lernen und sich auseinanderzusetzen, das ist ein ungeheurer Mehrwert.
Vielleicht nur ein Punkt bei diesem Auslandsthema. Ich, Ich bin ja selber relativ schnell abgehauen. Nach meiner Ausbildung bin ich ja direkt nach Irland dann gegangen in die Hotellerie. Ich habe das durchaus gemacht und das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken. Wenn man so einen Schnitt macht und mal woanders hingeht und auch aus seinem Kulturkreis und seinem gewohnten Umfeld rausgeht, dann kann man auch nochmal aufs Neue versuchen, die beste Version von sich selbst zu sein. Wenn man sich selber mal so über die eigene Schulter schaut im täglichen Leben. Viele Dinge sind einfach so, weil sie sich eingeschliffen haben, weil es Routinen sind, weil es die Kultur ist, weil es schon immer so war, familiäre Prägungen, Dauerkonflikte, wie auch immer. Wenn man das auch mal hinter sich lassen kann, die guten wie die schlechten Dinge, kann man eigentlich auch sagen, hey, ich beginne da nochmal neu für mich und möchte ja die beste Version von mir selber dort sein. Und davon kann man sehr, sehr viel dann für sich mitnehmen.
Lass uns noch mal kurz ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Du hast ja viele Jahre Organisationen, Unternehmen geführt. Wie hast du in deinen Umfeldern Führung für dich definiert auch?
Ich glaube, wie gesagt, ich bin nicht so der dogmatischste aller Menschen. Ich bin durchaus sehr situativ. Ich glaube, wichtig bei Führung ist es geht um Menschen. Witzigerweise hat es bei mir sehr lange gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe. Obvious ist, dass es Menschen sind, aber wirklich sich nochmal dieser Tatsache bewusst zu machen, dass halt einzelne Menschen sind, jeder hat seine eigenen Sorgen und Ängste, Chancen, Risiken, Wünsche und so weiter. Insofern, ich glaube, man sollte als Grundlage von Leadership immer eine gewisse Sensitivität haben und auch ein Gespür, dass man es mit Menschen zu tun hat und dass man jeden auch irgendwo ein bisschen anders nehmen muss. Nicht alle immer gleich behandeln, auch wenn man das natürlich sollte, aber ich glaube, das ist wichtig. Thema Nummer zwei, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, ist ja dieses Thema der Kommunikation. Ja, Führung ist dann oftmals auch nicht erfolgreich, weil der Gedanke richtig war, aber die Kommunikation dazu nicht die richtige war. Ja, es gibt ja die alten Sprüche, Kommunikation ist selbst mal gar nichts sagt, 90% ist die Kommunikation und so weiter.
Ja,
Vielleicht.
in vielen Seminaren lernt man ja, man kann nicht nicht
Genau,
kommunizieren, ne?
richtig. Und wenn man das dann nochmal, ne, vielleicht in meiner Zeit bei B&B Hotels, mein Managementstil dort, und der ist dann gar nicht stellvertretend für immer, sondern eben situativ dort derjenige gewesen. Ich habe da sehr viel Management by walking around gemacht. Was bedeutet das? Ich war einfach sehr viel bei uns im Büro unterwegs, mit circa 150, 200 Mitarbeiter, nicht immer alle da, also immer um die 100 Leute irgendwie da, Bürofläche relativ kompakt. Also ich war jeden Tag bestimmt 10 Mal im Haus unterwegs. Selbst wenn ich kein Thema hatte, warum ich das wirklich machen muss. Manchmal einfach nur aufgestanden, muss telefonieren, habe es dann auf den Gang gemacht, zum Leidwesen meiner Kollegen, oder habe mir extra einen Kaffee am anderen Ende des Gangs geholt und so weiter. Aber einfach da sein, sichtbar sein, mit den Leuten reden, mal einen Kopf in die Türe stecken, dieses Informelle auch managen können. Ich glaube, ne, es gibt die formalen Prozesse, formale Strukturen, aber eben auch diese informal Leaders, die zu kennen, einfach am Puls der Zeit zu sein, Dinge aufzuschnappen. Und dann als abschließenden Punkt würde ich gerne noch anbringen, ja, dass ja Transparenz und wirklich Ehrlichkeit dazu gehören. Wir hatten dann viele unterschiedliche Formate von Weekly Calls im Leadership Team bis einmal im Monat All Hands Meetings und so weiter. Und ich habe es immer damit gehalten, schonungslos ehrlich zu sein. Also ich sage mal, meine Auftritte dann beispielsweise Corona waren nicht, hey, macht euch keine Sorgen, alles wird gut, happy life, alles geht weiter, sondern mein Auftritt war, ich weiß es nicht. Es kann alles völlig schief gehen. Aber wenn wir hier zusammenhalten, dran glauben, Gas geben, dann haben wir die beste Chance, was Gutes draus zu machen. Und ich glaube, dass sowas immer gut ankommt.
Es hat sich aber in der letzten Zeit auch die Arbeitswelt da geändert mit Homeoffice und remoter Führung, New Work Modellen. Man muss dezentral führen. Die Situation, die du ja gerade beschrieben hast, durchs Büro laufen, erfordert natürlich auch, dass überall jemand drin sitzt, wo du ein bisschen informell dich informieren kannst. Welche Fähigkeiten müssen Führungskräfte denn in diesem neuen Setup mitbringen?
Ist es denn nicht so, dass wenn es nach wie vor die Basis ist, dass Menschen miteinander arbeiten, ja, wird ja auch weniger mit ChatGPT an der Stelle, Aber wenn die Basis ist, dass Menschen miteinander arbeiten, ist doch bei noch mehr räumlicher Distanz dennoch die menschliche Nähe dann wieder entscheidend.
Mhm.
Und man muss dann immer wieder und immer mehr Fokus drauf legen, dass eben diese menschlichen Prozesse, dieses Menscheln stärker stattfinden. Ich kann viele große Unternehmen verstehen, die vielleicht auch ein bisschen klassischer aufgebaut sind, die dann Homeoffice-Regelungen und so weiter zurückdrehen. Ich glaube durchaus auch, dass es viele Bereiche gibt, wo es funktionieren kann. Es gibt, glaube ich, andere Bereiche, wo es nicht so funktionieren kann. Ich glaube, alles hat seine Licht- und Schattenseiten. Am Schluss, glaube ich, muss man es immer abstimmen auf sein Geschäftsmodell, auch mit auf das, zu was man selber passt. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein guter, völliger Remote-Manager wäre. Weiß ich nicht. War zu meiner Zeit wenig so. Aber da sind tatsächlich ja viele Dinge im Wandel, die tatsächlich einen öfter mal auch, ich will nicht sagen ratlos, aber nachdenklich die Situation betrachten lassen.
Das Thema Nachhaltigkeit war für dich in den Jahren auch gerade bei B&B Hotels ein sehr großes. Zertifizierungen, E-Mobility, Einkauf der Lebensmittel und so weiter und so weiter. Wie sieht für dich nachhaltiges Management aus?
Ja, nachhaltiges Management hat ja wieder viele Facetten an der Stelle. Gibt natürlich viele unterschiedliche Blickwinkel. Nachhaltigkeit fürs Unternehmen, ja, dass man nicht nur kurzfristigen Erfolg haben sollte, sondern langfristigen. Mhm. Insofern war es für mich immer wichtig, nicht irgendwelchen Eintagsfliegen hinterher zu rennen, wo man mal ganz schnell Profit maximieren kann, sondern immer die Projekte zu beschreiten und die strategischen Veränderungen zu machen, die langfristig Wirkung haben. Ich glaube, der wichtigste Punkt bei allen Nachhaltigkeitsthemen bezogen auf egal was es ist, ob es grün ist oder sozial ist, ist am Schluss sind es eben wieder die Menschen. Ja, man muss die Menschen mit dem richtigen Mindset finden, die dann eben das richtige Verständnis dafür finden und weiterentwickeln können.
Gibt es aktuelle Trends in der Hospitality-Welt, die du wahrnimmst?
Ja, total. Also die Hospitality tut sich jetzt gerade schwer, stand jetzt April, Mai 2025. Die politischen Irrungen und Wirrungen, die Stagnationen der Wirtschaft, hoch und runter an Börsen helfen natürlich nicht, um Reisebudgets zu erhöhen von Firmen. Ich glaube, mit der ganzen Inflation hat niemand privat auch jetzt mehr Geld zu Hause in der Tasche. Das merkt man, viele Reisequellmärkte, Russland, Asien und so weiter sind nach wie vor nicht so da. Flughafen Frankfurt hat nach wie vor nur 90% des Reisevolumens wie 2019. Also da gibt es schon viele Veränderungen. Gleichzeitig wurden natürlich auch viele Hotels neu entwickelt. Klingt jetzt sehr schizophren. Von einem der Verantwortlichen, die 150 Hotels dazugestellt haben. Es fallen halt auch wenig Hotels weg, weil einmal hotelbaulich bleibt man halt ein bauliches Hotel, sind fast keine Hotels weggefallen. Nein, ich glaube, diese ganzen Plattitüden wie Digitalisierung, bla bla bla, die schlagen jetzt wirklich hart auf. Was bedeutet Digitalisierung? Digitalisierung ist, es werden die Rezeptionstresen abgebaut. Es gibt keine Rezeptionen mehr, sondern es gibt Check-in per Handy oder es gibt einen Check-in-Terminal à la Airline am Flughafen, aber es gibt keine Check-in-Terminals mehr, also keine Rezeptionen mehr. Und ich glaube, wenn man das nicht erkennt, dass man dann auch baulich quasi nachziehen muss an der Stelle, dann hat man natürlich ein Problem. Also der Kostendruck wird immer stärker steigen. Es gibt immer weniger Menschen, die im Service bereit sind, dafür zu arbeiten. Insofern, glaube ich, wird das ja Full-Service-Drei-Sterne-Hotel ja aus der Kette heraus sich immer mit am schwersten tun. Es sei denn, man ist sehr Economy-Budget-fokussiert oder Luxus-fokussiert an der Stelle. Aber alles in der Mitte, die so Allrounder sein wollen, die werden zerquetscht werden. Da sind die Sorgen.
Jetzt lass uns noch mal ein bisschen auf dein Herzensprojekt eingehen. Du hast Ende letzten Jahres die Hotelkette verlassen. Hast jetzt heute mehrere Hüte auf, so wie ich gelesen habe. Du bist als Berater selbstständig, bist in einigen Beiratsmandaten aktiv, auch für andere Hotelketten und hast mit Coffee, Brownies und Downies dein Herzensprojekt aktuell. Erzähl was darüber. Ich habe gelesen, es ist ein Franchise-Modell. Was steckt dahinter? Was motiviert dich?
Sehr gerne. Ich fange mal an mit den Beiratsrollen. Also ich hatte viele Anfragen, was einen ja sehr ehrt, wenn Leute den Rat haben wollen von jemandem. Ich bin 46 Jahre alt, habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Habe in der Vergangenheit die Anfragen eher abgelehnt, weil es gegen persönliche kaum vorhandene Freizeit gegangen wäre. Mittlerweile ist es für mich wirklich ein nächster Vernetzungsschritt und wollte ich auch absichtlich dann eben beschreiten. Habe da tatsächlich einige Mandate, ein paar, die aktiver sind, ein paar, die ein bisschen, ich sag mal, passiver sind. Unterschiedlich, also nicht nur Hotelthemen, auch bei einem Kita-Betreiber, bei einem HR-Unternehmen, im Private-Equity-Bereich und so weiter. Aber vielleicht zurück zu Coffee, Brownies and Downies. Also ich habe mir da sehr viel Gedanken gemacht, habe da mal ein Geschäftsmodell aus Niederlanden, das so Ähnliches kennengelernt, mit denen wir nichts zu tun haben, haben einen ähnlichen Namen wie wir. Und habe mich dann eben mal auch reingefuchst in die Themen Inklusion in Deutschland. Gibt's ja von Jan Böhmermann, kann man ZDF Neo Royal auf YouTube sich was anschauen dazu. Gab vom HR3 einen Podcast, nee, HR Info einen Podcast dazu. Ich glaube, Werkstätten haben ihre Daseinsberechtigung im Rahmen der Inklusion, können aber nicht der einzige Weg sein. Und es gibt schlichtweg keine oder kaum privatwirtschaftliche Unternehmen, die Inklusion wirklich leben, wo Inklusion auch ein Teil des Geschäftsmodells tatsächlich ist. Warum? Inklusion wird in Deutschland eigentlich immer als ja Minderleistergeschäft verstanden, ist ein Almosengeschäft, ist, ich sage es jetzt ganz überspitzt, eher ein Tütenkleben in Gewerbegebieten. Das ist nicht unbedingt das, was viele Eltern wollen, das Umfeld, was viele Menschen wollen, die dort unterwegs sind. Es gibt aber schlichtweg diese Jobs in normalen Unternehmen, die auch gar nicht gemeinnützig sind, die es eben so schaffen, Prozesse anzupassen, dass man inklusiv unterwegs sein kann. In Deutschland wird Inklusion immer mit Integration verwechselt. Integration ist, ne, ich schrecke jetzt hier meine Hand flach aus, weiter unten ist quasi mein anderer Hand mit dem Finger. Integration ist, was wir als Inklusion verständigen, wo der Behinderte, der andere auf die Ebene der anderen hoch muss, um dann dort integriert werden zu können. So ist Inklusion nicht, sondern Inklusion ist eine neue Ebene, ein neues Zusammenfinden. Dafür muss ich Prozesse anpassen und eben Gegebenheiten anpassen, um erfolgreich zu sein. Also was haben wir getan? Wir haben eine mit einem Geschäftspartner zusammen, Roland, viele Grüße, ein Unternehmen gegründet. Wir haben von Anfang an das Ganze als Franchise-System aufgebaut, weil wir beweisen wollen, dass es funktioniert und wir wollen dieses Wissen weitergeben an andere. Wir haben lustigerweise schon 5 Franchise-Anfragen auf dem Tisch liegen, obwohl wir noch gar nicht offen sind. Ich klopfe gerade auf Holz, auf meinen Kopf. Wir wollen aber jetzt erstmal öffnen und zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Ich habe mir das Ganze dann mal erklären lassen, auch von den Institutionen, wie funktioniert es mit Förderung in Deutschland, also eine gewisse Förderung braucht man, ja, Lohnkostenförderung, Investitionskostenförderungen, weil es sonst eben überhaupt nicht funktionieren kann. Problem ist, dass viel dieses Förderwesens viel zu kompliziert ist und auch viel Risikobereitschaft erfordert, deswegen machen es Privatwirtschaftler nicht. Ich glaube, eine Herausforderung bei der Inklusion ist, dass viele Themen etwas zu, ich will sagen, zu sozial romantisch, ich will nicht sagen zu sozialpädagogisch angegangen werden und ich möchte mich mit den Sozialpädagogen dieser Welt verscherzen, aber am Schluss ist doch Inklusion dann im Herzen der Gesellschaft angekommen, wenn es nicht die Ausnahme ist mit Besonderheiten, sondern das Normale in jedem Unternehmen. Wir haben folglicherweise ein normales Unternehmen gegründet, keine GmbH, sondern eine GmbH. Wir stellen arbeitslose, schwerbehinderte Menschen ein, die keinen Job im ersten Arbeitsmarkt bekommen. Die kriegen bei uns Mindestlohn. Der Durchschnittsverdienst in einer Werkstatt in Deutschland liegt bei 1,60 € oder sowas. Ja, bei uns gibt es Mindestlohn, der ist fast irgendwie 8-mal so hoch oder wie auch immer. An der Stelle, wir haben versucht, die Geschäftsprozesse so anzupassen, dass es Menschen mit Behinderung, mit Schwerbehinderung auch leisten können. Ein Beispiel ist ja ein Café, Tagesbar, Öffnungszeiten eben ja so 8 bis 18 Uhr ganz grob. In Oberursel wollen wir eröffnen im Sommer, sonntags geschlossen, da ist wenig los in Oberursel, samstags ein bisschen früher offen, da ist eben Markt. Sprich, an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Sehr hochwertig wollen wir sein. Wir haben Rezeptpatenschaften von Sterneköchen bekommen, Tim Raue zum Beispiel, Markus Pape. Vielen Dank dafür, damit wir eben auch tolle Speisen machen können, dann aber eben auch wieder sehr einfache Speisen, also kein Live-Gucken wie Schnitzelbraten hin und her, sondern mittags zwei Suppen, zwei Salate, zwei Sandwiches, ein Tagesgericht, vielleicht kann man alles vorbereiten, das muss dann nur noch angerichtet werden. Auch das kann ein Mensch mit Schwerbehinderung machen. Im Service eben sehr digitalisiert, QR-Code-Bezahlung, vom Grunde her kein Bargeld, damit eben nicht unsere Mitarbeiter mit Schwerbehinderung, also wir haben ein Team gemischt, halb-halb, mit und ohne Schwerbehinderung, dass da keiner aufnehmen muss, oh, sie wollten ein Sandwich, aber ohne Hähnchen, aber mitten hin und her. Da passieren Fehler, das frisst Zeit. Das kann man heutzutage auch im Handy schneller machen als Gast. Da muss man auch nicht warten, bis der Kellner kommt. Man hat schon bezahlt und kann gehen. Sprich, was müssen unsere Behinderten machen können? Ne, freundlich sein, willkommen heißen, an Platz. Ja, hier, schön, dass Sie da sind. Dann wird eben bestellt. Und die Mitarbeiter müssen eben das dann an den Tisch bringen können, abräumen können, wenn die Gäste gehen. Natürlich eben dieses ja, auch verabschieden, freundlich sein. Im Endeffekt, wenn man es mal zusammenfasst, ist, wir wollen im Herzen der Gesellschaft, wir haben die beste Lage in Oberursel ergattern können, mittendrin, sehr, sehr hochwertig ausgestattet, also wirkliche Wohlfühlatmosphäre. Wir hängen Sofas an die Decke, die schwebend dann drin sind, runde Sitze, also ganz unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Wir wollen, dass der Gast kommt und sagt, hey, total schön hier, ich weiß gar nicht, wo ich beim nächsten Mal sitzen möchte. B, das Essen ist super, Kaffee schmeckt gut, wir rösten unseren eigenen Bio-Kaffee selber und so weiter. Und am Schluss eigentlich dieser Aspekt, und hier bekomme ich ein menschliches Lächeln, hier werde ich willkommen geheißen, hier kriege ich einen besonderen Service von besonderen Menschen, den ich woanders nicht bekomme, dass eigentlich Inklusion ein Premium-Service ist. Also in der Einordnung unseres Produktes wollen wir nicht wie viele andere Betriebe eher am Low-End, kostengünstig, ne, bei uns nur Tüten kleben in Anführungszeichen. Nein, wir wollen ein Premium-Produkt sein an der Stelle und wollen zeigen, dass dafür die Akzeptanz da ist.
Ja, top. Ja, ich habe das Thema Inklusionsbistro schon kennengelernt. In Oberursel gibt es ja von den Oberurseler Werkstätten ein Bistro. Da hatten wir mal direkt nebendran unser Büro gehabt für ein Jahr. So dass ich dort auch oft zum Mittagessen war. Und da war wenig Unterschied zu spüren und auf jeden Fall sehr, sehr interessante Gespräche zu führen mit den Menschen, die dort arbeiten. Ich wünsche euch da wirklich viel, viel Erfolg. Ich freue mich auf die Eröffnung. Habt ihr schon ein konkretes Datum?
Also wir wollen Anfang August starten. Wir sagen immer 1.8. Ich glaube, ich muss korrigieren und sagen irgendwann mal Anfang August, dass irgendwie nicht die Schlange vielleicht zu lang ist oder wie auch immer. Also wir fangen dann mal langsam an. Wir müssen natürlich Leute trainieren. Am Anfang werden ganz viele Fehler passieren. Dafür entschuldige ich mich aber nicht und werden wir nicht, weil das gehört dazu. Wir sind alle nur Menschen. Wir werden da lernen. Ich sage mal, im Laufe des August sollte der operative Betrieb ganz normal laufen anfangen. Und dann werden wir irgendwann mal sehen, was wir noch anpassen müssen. Glaube aber, dass es richtig gut wird. Welche selber soll schon Ende Juni bereit sein, vom Ausbau her. Und dann lassen wir uns überraschen.
Super. Wo kann man sich über euch informieren? Habt ihr einen Insta-Account oder eine Website, wo man auch gucken kann, wann Eröffnung ist?
Also wir haben eine eigene Webseite, www.coffeebrowniesanddownies.de. Sehr gerne auf meinem LinkedIn-Account, das ist mein privater Account. Wir haben einen Facebook- und Insta-Account, wobei ich sagen muss, dass ich mich da echt schwer tue. Ich habe Instagram noch nicht so ganz verstanden, bin ich ehrlich. Also ich würde mich durchaus als digital affin, aber also, sorry, da merkt man einfach, dass man alt wird. TikTok versuche ich erst gar nicht mehr. Nein, wir versuchen vertreten zu sein. An der Stelle best ist natürlich die Webseite. Und möchte mich auch hier schon mal bedanken für die ganzen Partner. Wir haben also unglaubliche Unterstützung erfahren. Wir haben Partner, die Werbung für uns kostenfrei erstellen. Römer Wildberger, vielen Dank. Wir haben tolle Angebote bekommen, bezogen für IT-Themen und so weiter. Die kann ich alle nicht benennen, weil wir es noch nicht final vergeben haben. Aber M3 Connect kann ich nennen. Firma Stapelbrück kann ich benennen. Kutschera Rechtsanwälte. Unseren Steuerberater Sven Schüler, vielen Dank. Und alle, die ich jetzt gerade vergessen habe, Primestar-Gruppe und so weiter. Mea culpa dafür, dass ich euch gerade vergessen habe, wo Leute wirklich mit tollen Angeboten, Deals, teilweise pro bono Arbeit auf uns zukommen. Just heute, liebe Sabine von Max PA, haben wir ein Angebot bekommen, dass eine PR-Agentur für uns quasi die Pressearbeit machen möchte, uns unterstützen möchte. Ich glaube, es trifft nicht nur einen Nerv der Zeit, dass die Leute verstehen, dass man da endlich mal was tun muss, wie es immer so heißt, sondern ich glaube, dass viele Leute einfach jetzt gerne mitmachen, wenn jemand angefangen hat, was zu tun. Ich glaube, es ist wirklich ein Riesenunterschied, dieses Fordern und manchmal auch ohnmächtig sein, von wegen, wie denn, was denn. Insofern, ich kann nur sagen, wenn man denn dann macht, ja, zurück zum Thema machen, Talent habe ich leider keins, ich muss machen, Ärmel hochkrempeln, dann hat man schnell eine Mannschaft zusammen, genauso wie unser Team. Wir sind jetzt schon voll gestafft eigentlich. Also bewerbt euch trotzdem, aber ne, wir sind jetzt schon voll gestafft. Die Gastronomie sucht händeringend Leute. Wir sind Monate, bevor es losgeht, schon voll quasi an der Stelle. Bei uns machen Leute mit, die 2 MBA-Abschlüsse haben, hin und her, hoch, runter, die völlig überqualifiziert sind für das, was wir hier tun. An der Stelle, die es aber machen wollen, weil wir einen Purpose-Driven Job anbieten, auch für die Menschen ohne Schwerbehinderung. Man ist nicht alleine, man muss loslegen, dann kommen Unterstützer dazu. Darauf kann man sich verlassen und das ist eine unglaublich tolle Bestätigung.
Super. Ich bleibe neugierig und beobachte, was ist. Und spätestens im August komme ich auf den Kaffee bei euch vorbei.
Wir brauchen zahlende Gäste, sonst funktioniert es nicht, lieber Thorsten. Danke.
Super. Zum Abschluss. Max, unsere Schnellfragerunde. 5 Fragen, 5 kurze Antworten.
Ach je.
Welcher Rat hat dein Leben am meisten verändert?
Hab nicht immer so eine große Klappe.
Mit wem würdest du gern mal zusammen Abendessen oder dich ausgiebig unterhalten?
Das ist eine gute Frage. Ich komme nochmal auf die zurück, ich überlege nebenher mal.
Gut, welches Buch sollte jeder gelesen haben?
Oh, da habe ich viele Tipps. Tipp ist, it's not the how, it's not the why, it's the who. Englischsprachiges Buch, kann man vielleicht noch in die Shownotes legen, von einem meiner Dozenten an der Harvard Business School, Fernando Araoz, war Leadpartner bei Egon Zehntner, ist ein Buch über die People, ja, HR-Themen. Da sind wunderbare Vorlagen drin, wie man Performance-Bewertungen machen kann, ohne dass man merkt, dass es eine ist. Und zwar also ein geniales Buch. Ein anderes Buch von Marshall Goldsmith auf Englisch, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen. What brought you here won't get you there. Was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Ein faszinierendes Buch. Ich hätte noch eine lange Liste an diesen Büchern. Ich liebe so amerikanisch lastige, so, ja, so ein bisschen Weisheitsbücher, Management Books. Das aktuelle Buch, was da liegt, was ich jetzt lesen werde auf Empfehlung von einem Freund von mir, ist From Strength to Strength, also von Stärke zu Stärke, was insbesondere eben dafür führt, ist, dass die Erfolgsfaktoren so ein bisschen in den Jugendjahren bis 45, 50 nicht die gleichen sind, die man hat, wenn man dann so ein bisschen älter wird und wenn man auch körperlich einfach anders arbeiten muss. Ich liebe solche Bücher.
Ja, prima. Wenn du eine Sache in der Businesswelt heute verändern könntest, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen es schaffen, offen, ehrlich und transparent miteinander zu sprechen, mit einem offenen Visier, bereits hinzuzuhören, die Emotionen rauszunehmen und gemeinsam das Beste daraus zu machen.
Mit wem willst du essen gehen?
Mit meiner Frau.
Wunderbar. So, letzte Frage. Wir haben ja hier in unserer Gain Leadership Lounge die große Betonwand hinter unseren Stühlen. Wenn du jetzt, wenn ich dir Farbe in die Hand drücken würde, was würdest du malen? Was würdest du uns hinterlassen? Ein Bild, ein Spruch?
SGE forever.
Ja, hervorragend, da blüht mein Herz auf. Lieber Max, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Lounge. Es war inspirierend, hat Spaß gemacht. Gerne lade ich dich wieder ein in einem oder anderthalb Jahren, wenn du ein bisschen was dann berichten kannst von Coffee Brownies and Downies,
ja,
wie es läuft. Und den Zuhörern danke ich für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bleiben Sie neugierig, kommentieren, liken und abonnieren Sie unseren Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wünsche noch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald in der Gain Leadership Lounge. Ihr Thorsten Bach.